schon, was ich im Referat sagen möchte. Aber all das, was bisher gelaufen ist in diesem Gottesdienst, hat so wunderbar gepasst. Die Lieder, die Bibelverse, das, was gesagt wurde, war alles eine super Vorbereitung, Hinführung zu dem, was ich auch vorbereitet habe heute Morgen. Vielen, vielen Dank. Normalerweise fängt man ein Referat im Gottesdienst mit einem Bibelvers an. Ich fange mal an mit einem Zitat von Goethe. Das seid ihr vielleicht nicht so gewöhnt, aber Goethe hat gesagt, nur was von Herzen kommt, kann auch zu Herzen gehen. Das ist ein wahres Wort. Nur was von Herzen kommt, kann auch zu Herzen gehen. Wir leben in einer sehr kalten, säkularisierten Welt. Und viele sagen, das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen verletzt sind. Sie haben Schutzmauern um sich herum aufgebaut. Und wenn sich Menschen begegnen, dann begegnen sich Mauern anstatt Herzen. Und da, wo sich Mauern begegnen, kann nur schwerlich Wärme entstehen. Nur da, wo Herzen sich begegnen, kann auch Wärme vorhanden sein. Nur da können wir auch Liebe erfahren. Nur da können wir auch verändert werden. Und wenn Gott mit uns redet, und damit werden wir heute Morgen beginnen, wir werden uns das Vaterherz Gottes anschauen, wenn Gott zu den Menschen redet, dann redet er immer mit seinem Herzen. Denn Gott möchte die Herzen der Menschen erreichen. Gott möchte die Herzen berühren. Er möchte die Herzen verändern. Er möchte uns umgestalten in sein Bild. Er redet von seinem Herzen, von seinem Vaterherzen der Liebe, zu unseren Herzen, um uns zu erreichen. Und wenn wir über das Vaterherz Gottes nachdenken, dann ist es zuallererst einmal ein Herz voller Liebe. Ich werde noch auf andere Punkte eingehen, aber bei der Liebe einen Augenblick stehen bleiben. Wenn wir an das Vaterherz Gottes denken, dann können wir drei Dinge sagen. Gott ist Liebe, Gott handelt aus Liebe und Gott steht zu seiner Liebe. Gott ist Liebe. Es ist wohl kein Brief im Neuen Testament, der so viel von der Liebe Gottes spricht wie die Briefe des Johannes. Und ich habe auch gedacht, eigentlich könnte man heute Morgen eine exegetische Auslegung machen über 1. Johannes 4. Dann sind wir auch beim Thema. Aber nein, das mache ich nicht. Aber einige Verse aus 1. Johannes 4, da heißt es in Vers 7 und 8, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer Gott nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Oder die Verse 16 und 19 noch. Und wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und an sie geglaubt. Und Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Über die Liebe Gottes machen wir uns vielleicht nicht genug Gedanken. Nicht so viel, wie wir sollten. Wir haben das Wort Liebe so abgegriffen in unserem Sprachgebrauch, im normalen Alltag. Wenn wir über Gottes Liebe reden, reden wir über etwas ganz anderes. Wir reden über eine grenzenlose Liebe, über eine bedingungslose Liebe, über eine ewige Liebe, selbstlose Liebe und vollkommene Liebe. Das können wir uns auf menschlicher Ebene fast nicht vorstellen, weil wir unsere Liebe immer an Bedingungen knüpfen, weil wir so oft an unsere Grenzen kommen, wenn es darum geht, andere zu lieben. Aber bei Gott gibt es diese Veränderung nicht. Seine Liebe ist ewig. Und gestern auf dem Frauentag habe ich schon ein Buch vorgestellt von Brennan Manning. Er hat ein anderes Buch geschrieben, da heißt es Kind in seinen Armen. Und in diesem Buch sagt er folgenden Satz: Gott liebt uns mit hartnäckiger Herzlichkeit und Liebe, und zwar so, wie wir sind. Und jetzt kommt's: nicht trotz unserer Sünden und Fehler, das wäre keine völlige Liebe, sondern mit ihnen. Darüber könnt ihr hinterher diskutieren, ob ihr sagen wollt, er liebt mich trotz meiner Fehler oder er liebt mich mit meinen Fehlern oder meiner Sünde. Das werden wir jetzt nicht auseinandernehmen. Ich habe diese Frage bei uns im Mitarbeiterkreis in der Bibelschule in den Raum gestellt und es ging heiß her in der Diskussion. Und wir sind noch zu keinem Ergebnis gekommen, welche Seite recht hat. aber ein ganz, ganz interessantes Thema. Tatsache ist, dass er uns bedingungslos liebt, uneingeschränkt. Ein indischer Bruder hat einmal gesagt, du kannst nichts tun, was Gott veranlassen könnte, dich mehr oder weniger zu lieben. Du kannst dich noch so anstrengen, deswegen wird Gott dich nicht mehr lieben. Er liebt dich schon grenzenlos. Er liebt dich schon ohne Ende. Es gibt nicht noch mehr. Und wenn du Mist baust, dann liebt er dich deswegen nicht weniger. Er liebt dich bedingungslos, grenzenlos. Gott ist Liebe. Und Gott handelt aus Liebe. Auch da gibt uns der erste Johannesbrief ganz viele Hinweise. Ich will noch einmal diesen Vers 9 lesen im Johannesbrief. Da heißt es 1. Johannes 4, Vers 9. Daran ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Oder denken wir an Johannes 3, Vers 16, diese so bekannte Stelle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Gott handelt aus Liebe. Und das hat natürlich Auswirkungen auf uns. Die Tatsache, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er ihn für uns hat sterben lassen, als wir noch Sünder waren, bedeutet heute, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Auch an dieser Stelle merke ich immer wieder in Gesprächen mit Menschen, dass die Gotteskindschaft keinen großen Raum einnimmt in unserem Denken. Ich darf Kind des Vaters im Himmel sein. Wir sehen in ihm den Schöpfer, akzeptieren ihn als Schöpfer. Wir sehen in ihm vielleicht sogar den Weltregenten, der die Fäden in seiner Hand hat. Wir singen Lieder über seine Größe. Aber diese Tatsache, dass er mein Vater ist und ich sein Kind sein darf, das ist natürlich eine sehr emotionale Ebene und vor der scheuen wir uns manchmal. So nah muss uns Gott nicht kommen, dass wir eine Vater-Kind-Beziehung haben. Und doch ist es genau das, was Gott möchte. Er handelt aus Liebe, er möchte uns mit sich selbst versöhnen, hat das durch Jesus Christus möglich gemacht. Und nun heißt es, damit wir Gottes Kinder sein dürfen. Was heißt das denn ganz praktisch, Gottes Kind zu sein? Nun, das heißt erstmal, ich habe einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. Das ist mein Platz in seinem Herzen. Den darf ich einnehmen als sein Kind. Ich darf mit ihm dort reden, ihm die Dinge anvertrauen, die ich sonst mit keinem Menschen besprechen würde. Und auch er zeigt mir dort an diesem Platz seine einzigartige Liebe, die er für mich hat. Aber nicht nur, dass ich einen besonderen Platz habe in seinem Herzen, so wie ein Kind eben einen besonderen Platz hat im Herzen der Mutter oder im Herzen des Vaters. Dieser Vater hat auch immer Zeit für mich. Ich darf kommen, wann immer, ohne ersten Termin ausmachen zu müssen. Und das Herz des Vaters ist absolut vertrauenswürdig. Das zu wissen, ich kann diesem Vater bedingungslos vertrauen. Er wird seine Position als Vater niemals missbrauchen. Er wird immer nur mein Bestes suchen. Und das wird sich niemals ändern. Für mich war das ein ganz gewaltiges Erlebnis. Ich komme aus einem nichtchristlichen Hintergrund. Mein Vater, meinen wirklichen Vater, habe ich nicht gekannt. Ich bin im Januar 45 geboren. Jetzt könnt ihr schnell rechnen, wie alt ich bin. Und im April 45 ist mein Vater noch gefallen. Er hat mich also nie kennengelernt. Ich hatte dann einen Stiefvater und die Beziehung war nicht besonders gut. Und dann mit 16 kam ich zum lebendigen Glauben an Jesus. Und dadurch, dass Jesus in mein Leben kam und mich mit dem Vater versöhnt hat, habe ich den Vater im Himmel kennengelernt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet hat, endlich einen Vater zu haben. Ein Vater, dem ich vertrauen kann. Ein Vater, der zu mir steht. Ein Vater, der mich bedingungslos liebt. Ein Vater, der mein Bestes sucht. Der mein Bestes will, hatte ich bis dahin nicht erlebt. Ich hatte meinen Vater kennengelernt. Kennst du Gott als deinen Vater? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Denn Liebesbeziehung ohne diesen Aspekt ist schwer zu leben. Ich brauche diese Liebesbeziehung auf dieser Vater-Kind-Ebene. Und dann steht Gott zu dieser Liebe. Wir haben heute Morgen schon diese Verse gehört, gelesen aus Römer 8, wie schön, dass die Geburtstagskinder gerade diese Verse bekommen haben. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, glaubst du das? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und darum sagt wieder Johannes in seinem Brief, die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wenn ich das mal begriffen habe, dass ich bedingungslos geliebt bin, verliere ich meine Angst. Und wie viele Christen in Angst vor Gott leben, ist erstaunlich. Mit dieser Angst leben, genüge ich ihm wohl? Reicht das aus, was ich tue? Was macht er mit mir, wenn ich nicht so funktioniere, wie ich vielleicht funktionieren sollte? Immer wieder Ängste, auch Angst vor Strafe, als wäre Gott so ein Polizist, der nur dasteht mit dem Knüppel und darauf wartet, dass ich was verkehrt mache. Nein, Gott ist ein liebender Vater. Und er steht zu dieser Liebe. Und wie sehr er zu dieser Liebe steht, möchte ich euch deutlich machen an einer Gegenstandslektion im Alten Testament. Eigentlich sind es drei Lektionen, obwohl es immer wieder dieselben Personen sind. Wir kennen das Alte Testament, viele von uns, und wissen, dass das Volk Israel immer und immer wieder Gott den Rücken zugekehrt hat. Das sage ich euch nichts Neues, wenn ich euch das sage. Und dann erstaunt mich umso mehr, dass dieser Gott der Liebe, sich immer wieder auf die Seite seines Volkes gestellt hat. Er hätte doch irgendwann mal genug haben müssen. Das wurde auch in diesem Poem-Slam deutlich. Nein, Gott steht zu seiner Liebe. Ein paar Beispiele. In Jesaja 42, für die, die mitschreiben oder mitlesen wollen, in Jesaja 42, Vers 24, da lesen wir, sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Also hier ist vom Volk Israel die Rede. Das ist nichts Neues. Das war schon in der Wüste so, da haben sie schon gemurrt. Das war zur Zeit der Richter so, da haben sie sich gegen Gott gewandt. Später unter den Königen immer wieder lesen wir das. Und hier ist auch so eine Stelle. Und da steht, sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Und ein paar Verse weiter, Kapitel 43, Vers 4 steht, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Kann das sein? Dieses Volk, das ihm immer wieder den Rücken zukehrt, das nicht in seinen Wegen wandeln will, das immer wieder ungehorsam ist, und Gott sagt diesem Volk, du bist wertgeachtet in meinen Augen, ich habe dich lieb. Und das ist ein roter Faden, der sich durchs ganze Alte Testament hindurchzieht. Geht mit mir zu Hosea, Hosea Kapitel 9. Da wird das auch gerade im Hosea-Buch sehr, sehr deutlich. Da heißt es in Kapitel 9, Vers 1, du darfst dich nicht freuen, Israel, noch rühmen wie die Völker, denn du läufst mit deiner Hurerei deinem Gott weg. Das Volk Israel lief weg von Gott, immer und immer wieder. Und was sagt Gott in Kapitel 14, Vers 5? Diesem selben Volk, das immer wieder wegläuft, und man muss gut hinhören, so will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gerne will ich sie lieben. Gerne will ich sie lieben. Nicht zähneknirschend, mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ich muss sie ja lieben. Nein, gerne will ich sie lieben. Dieses Volk, das ihn immer wieder enttäuscht, von dem sagt Gott, gerne will ich sie lieben. Und noch eine Stelle, Zephania, auch da wird es ganz deutlich, Zephania 3, Vers 1, da ist die Rede von Jerusalem, weh der widerspenstigen, befleckten, tyrannischen Stadt, sie will nicht gehorchen, noch sich zurechtweisen lassen, sie will auf den Herrn nicht trauen, noch sich zu ihrem Gott halten. Und das Erstaunliche ist hier, dass hier immer steht, sie wollten nicht. Das war eine Entscheidung, die sie getroffen haben, sie wollten nicht. Da steht nicht mal, sie konnten nicht. Sie wollten nicht. Und dann im selben Kapitel, Zephania 3, Vers 17, sagt Gott etwas über sein Volk, das mich nur in Staunen versetzt. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Könnt ihr es begreifen? Ich nicht. Johann hatte vorhin angefangen, den Gottesdienst mit. Dieser Gott ist so groß, so unerforschlich. Wer kann denn seine Gedanken verstehen? Ich nicht. Aber ich kann nur staunen über diese Liebe. Und wenn ich dann mein Leben sehe und darüber nachdenke, wie oft ich ihn enttäuscht habe, wie oft ich ihm den Rücken zugekehrt habe, wie oft ich eigene Wege gegangen bin, wie oft ich gar nicht gehorsam sein wollte in bestimmten Situationen. Und trotzdem steht Gott in seiner Liebe zu mir. Welche Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen? 1. Johannes 3, Vers 1. Also Gottes Vaterherz ist ein Herz voller Liebe. Lasst euch mal ein auf diese Liebe. Aus diesem Gottesdienst herauszugehen und zu sagen, jubeln zu sagen, ich bin geliebt von Gott. Und das reicht mir im Augenblick. Diese Liebe hat mir ein Herz neu berührt. Dann hätte sich dieser Gottesdienst schon gelohnt. Aber wenn wir hineinschauen in das Wort Gottes, dann sehen wir, dass über den Vater noch ganz andere Dinge gesagt werden. Wenn du an deinen Vater denkst, keine Sorge, ich frage jetzt nicht laut, ne? Aber und du hättest nur ein Eigenschaftswort, mit dem du ihn beschreiben solltest, welches Eigenschaftswort würdest du deinem Vater geben? Streng? Abwesend? Gut oder gutmütig? Liebevoll? Gewalttätig? Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Väter auf dieser Erde. Schweigend, schwach, vertrauenswürdig. Ich weiß nicht, wie du deinen Vater beschreiben würdest. Tatsache ist, dass in einem gewissen Sinne wir geprägt sind von dem, was wir als Kinder, als Jugendliche erlebt haben. Und das ist manchmal ein Problem, weil die Prägung unserer Vergangenheit uns daran hindert, den Gott der Bibel wirklich so zu sehen, wie er ist. Und wenn man dann mal hineingeht ins Neue Testament und mit Hilfe einer Konkordanz die Stellen aufschlägt, in denen vom Vater die Rede ist, nicht von Gott allgemein, sondern vom Vater, und dann die Eigenschaftswörter liest, die im Zusammenhang mit ihm gebraucht werden, dann ist das schon erstaunlich. Da heißt es in Epheser 1, 17, und ich lese ein paar nur, Vater der Herrlichkeit oder der rechte Vater. Kolosse 1, der Vater, der uns tüchtig macht, Teilhaber des Erbes zu sein. 2. Thessalonicher, der Vater, der liebt und Trost schenkt. Jakobus 1, 17, der Vater, der uns mit guten Gaben beschenkt. Und Hebräer 12, 10 bis 11, der Vater, der unser Bestes sucht. Und bei einer Aussage möchte ich wieder ein bisschen stehen bleiben. Jesus sagt an einer Stelle, ich möchte, dass ihr vollkommen seid, so wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Sicher kennt ihr diese Stelle. Also Jesus sagt von seinem Vater, er ist vollkommen. Das ist ein Vers, den wir lesen, aber dabei stehen bleiben und uns Gedanken darüber machen, was das heißt, er ist vollkommen. Manchmal vergessen wir es in unserer hektischen Zeit, mal innezuhalten und uns zu fragen, was heißt das denn eigentlich? Vollkommen, was an Gott ist denn vollkommen? Ich möchte ein paar Dinge nennen, dass seine Liebe vollkommen ist, haben wir schon gesehen. Aber ich möchte ein paar Dinge mit W nennen und die können wir uns dann gut merken. Typisch Lehrerin, ich weiß. Aber ne, man möchte ja, dass die Zuhörer eine Menge behalten von dem, was man sagt. Also zunächst einmal sagt die Bibel, seine Werke sind vollkommen. Zum Beispiel in 5. Mose 32, da können wir das lesen in Vers 4, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen. Bist du Gottes Werk? Dann hat Gott dich genau so gemacht, wie er dich haben wollte. Und er hat dich angeschaut und es war sehr gut. Auch da, wir sind vielleicht nicht so, wie wir gerne wären. Wir vergleichen uns ja mit anderen. Aber in den Augen Gottes sind wir genau so, wie er uns haben wollte, denn seine Werke sind vollkommen. Nicht nur wir als Menschen, obwohl es uns da am schwersten fällt, das zu glauben. Wir sehen so eine vollkommene Rose und dann denken wir, ja, Werke sind vollkommen. Wir sehen so einen vollkommenen Sonnenuntergang und sagen, Werke sind vollkommen. Aber ich doch nicht. Nun, Gott sieht uns schon vom Ende her. ich war in Amerika auf einem Seminar, hinterher kriegten wir eine Plakette, auf der stand, sei geduldig mit mir, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Und das stimmt, er arbeitet ja noch an uns, er gestaltet uns um, aber er hat schon dieses vollkommene Bild vor Augen und das Neue Testament sagt uns, eines Tages werden wir ohne Flecken und Runzel als geschmückte Braut vor ihm stehen und es wird strahlend und wunderschön sein. Wir sind vollkommen in seinen Augen. Führt uns das in die Anbetung? Nicht nur am Sonntagmorgen, wir haben eben so feine Anbetungslieder gesungen, aber unser Alltag sollte geprägt sein von Anbetung, weil seine Werke vollkommen sind. Und ich hoffe besonders, ihr Frauen, dass ihr heute Morgen vorm Spiegel gestanden habt und gesagt habt, danke Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Habt ihr nicht? Aber ihr glaubt das schon, ne? Die Bibel sagt das, dass er uns wunderbar gemacht hat. Aber nicht nur seine Werke sind vollkommen, auch seine Wege sind vollkommen. Denn es heißt in 2. Samuel 22, in Vers 31, Gottes Wege sind vollkommen. Also ich will ja noch glauben, dass seine Werke vollkommen sind, aber seine Wege, nicht nur was er tut, sondern auch wie er etwas tut. Das lässt sich leicht sagen, wenn gerade alles so glatt läuft im Leben. Aber wenn dann die Schwierigkeiten kommen, wenn dann ein lieber Angehöriger stirbt, wenn ein Autounfall passiert, wenn eine Operation wiederholt werden muss, weil es nicht funktioniert hat beim ersten Mal, wenn Dinge passieren, die wir nicht einordnen können, zu sagen, Gottes Wege sind vollkommen, ist nicht leicht. Und das müssen wir einüben. Einüben in den kleinen Situationen des Alltags. Wenn ich das sage, die Wege des Vaters sind vollkommen, dann muss ich mich fragen, glaube ich das wirklich, dass er keinen Fehler macht? Glaube ich das wirklich? Glaube ich das wirklich, dass er nichts übersieht? Glaube ich das wirklich, dass er nie zu spät kommt? Glaube ich das wirklich, dass er nur das Beste mit mir will? Obwohl ich mein ganzes Leben als Single durchs Leben gehen musste und mir immer einen Partner gewünscht habe, glaube ich das, dass Gottes Wege vollkommen sind? Die Bibel sagt es, und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Denn wenn ich anfange, an dieser Vollkommenheit Gottes zu zweifeln, wird es meine Liebesbeziehung sofort belasten. Wenn ich ihm nicht mehr vertraue, dass er es nur gut mit mir meint, wenn ich ihm nicht mehr vertraue, dass er nicht zu spät kommt oder spätestens rechtzeitig kommt, je nachdem, wie ihr das ausdrücken wollt, dann wird meine Liebesbeziehung dadurch belastet. Es gibt ein drittes Weh. Gottes Wille ist vollkommen. Habt ihr schon mal gebetet, Herr, dein Wille geschehe? Also spätestens beim Vaterunser habt ihr es gebetet, ne? Das ist ja auch leicht zu beten. Aber wehe, wenn mein Wille dann nicht geschieht. Dein Wille geschehe. Das heißt doch, ich erlaube ihm, mit mir zu machen, was er will. Das kann ich nur, wenn ich ihm bedingungslos vertraue. Nur wenn ich überzeugt bin von seiner bedingungslosen Liebe, werde ich ihm sagen, Herr, du darfst mit mir machen, was du willst. Ich würde nie einem Menschen sagen, du darfst mit mir machen, was du willst. Menschen sind viel zu wankelmutig. Und selbst die, die mich heute lieben, von denen weiß ich nicht, ob sie mich morgen noch lieben. Aber Gott, wir haben schon gesagt, unveränderlich. Ihm kann ich sagen, dein Wille geschehe. Und wisst ihr, wenn wir das einmal in unserem Leben praktizieren, zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, du darfst mit mir machen, was du willst, denn dein Wille ist vollkommen, dann ist es egal, ob ich viel habe oder wenig. Dann ist es egal, ob ich Single bin oder einen Partner habe. Dann ist es egal, ob ich gesund bin oder krank. Dann ist es egal, ob meine Pläne durchkreuzt werden oder nicht. Dann darf Gott auch wehtun, wenn das seinem Erziehungsprogramm dient. Sein Wille ist vollkommen. Aber die Frage ist, glaube ich das? Wir sagen so viele Dinge in der Theorie. Wir sind auch überzeugt davon, dass sie richtig sind. Nur in den bestimmten Situationen, das umzusetzen, ist nicht ganz einfach. Sein Wille vollkommen. Noch etwas, das Wissen des Vaters ist vollkommen, ist noch ein Weh. das Wissen des Vaters vollkommen. Auch das finde ich so tröstlich. Er weiß alles über mich. Das steht in Hiob 37, 16. Je nach Übersetzung heißt es da in einer Übersetzung die Wunder des Allwissenden oder die Wunder dessen, der vollkommen ist in seinem Wissen, je nach Übersetzung. Das finde ich sehr, sehr tröstlich. In so vielen Situationen weiß ich die Antwort nicht. Und dann zu wissen, mein Vater weiß. Er weiß, wie diese Begegnung aussieht. Er weiß, was mich in dieser neuen Situation erwartet. Er weiß, was ich brauche. Er weiß, dass ich gerade einen Parkplatz brauche, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe. Es geht um kleine und um große Dinge. Er weiß. Und das ist so tröstlich. Er weiß auch alles über mich. Er weiß all die Dinge, die ihr nicht wisst. Und er liebt mich. Er steht zu mir mit uneingeschränkter Liebe. Ein letztes W. Die Worte des Vaters sind vollkommen. Was bedeutet dir die Bibel? Wenn wir das begriffen haben, dass die Worte der Bibel vollkommen sind, dann entdecken wir, dass die Bibel Gottes Liebesbrief ist an uns. Und ich werde euch jetzt einen Liebesbrief vorlesen. All diese Sätze, die ich jetzt lese, kommen aus der Bibel, sind auch in diesem Brief biblisch belegt mit Bibelstelle, aber ich nenne die Bibelstelle jetzt nicht jedes Mal. Das würde den Fluss des Briefes zu sehr einschränken. Mein geliebtes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tage deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise repräsentiert. Aber ich bin nicht weit weg von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Hab deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Und eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater. Alles Zusagen, die stimmen, weil sie aus Gottes Wort kommen. Wenn wir sie uns vor Augen führen könnten, wenn wir damit durch den Alltag gehen könnten, wie anders würde unser Alltag aussehen? Gottes Worte, die Worte des Vaters, sind vollkommen. Jesus hat weitere Aussagen über den Vater gemacht, die könnten wir auch noch alle lesen, ich will sie nur erwähnen. Er sagt, dass der Vater uns liebt, dass der Vater barmherzig ist, dass der Vater ins Verborgene sieht, also alles weiß, dass er weiß, was wir brauchen, dass er souverän ist und unsere Zukunft kennt, dass er allmächtig ist, dass er alles kann und dass der Vater es unendlich gut mit uns meint. Auch, dass er uns niemals allein lässt, sondern uns seine Geborgenheit schenkt. Hat Gottes Vaterliebe dein Herz schon erreicht? Kannst du dich heute Morgen darüber freuen, dass du sein Kind bist und dass Gott mit seinem Herzen zu dir spricht und dich mit dieser Liebe beschenken will? Wenn wir uns von Gottes Vaterherzen berühren lassen, wenn wir in dieser Vater-Kind-Beziehung leben, dann werden unsere Herzen erfüllt mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Wesen. Und dann werden wir zu Menschen, die eben auch wieder mit dem Herzen reden können. Unser Thema heißt ja, lass Herzen sprechen. Warum sprechen wir so oft, ohne dass unser Herz beteiligt ist? Warum reden wir so oft nur Worte und wir stehen nicht mit dem Herzen dahinter? Kann es sein, dass unser Herz nicht erfüllt ist von Liebe, von Barmherzigkeit? Was wir nicht haben, können wir nicht geben. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir uns erst beschenken lassen vom Vater. Wenn wir unsere selbst erbauten Schutzmauern dann abgelegt haben und Menschen nicht mehr mit diesen Schutzmauern begegnen, dann können wir anderen Menschen zum Beispiel herzlich begegnen. Danach sehnen wir uns ja so oft nach Herzlichkeit. Und ich merke immer wieder, wenn Menschen das mal sagen, das war so eine herzliche Atmosphäre. Wir alle wissen, was damit gemeint ist, aber wo finden wir das denn? Herzliche Atmosphäre. Wir sehnen uns danach, wir brauchen sie auch. Oder die Bibel sagt, wir sollen mit anderen barmherzig umgehen. Merken wir, dass das Wort Herz auch hier drin steckt? Also mit einem Herzen, das voller Erbarmen ist. Haben wir das? Kennen wir das? Oder auch ein anderes Wort, das die Bibel uns gibt, dass wir von Herzen vergeben sollen, von Herzen vergeben. Es ist erstaunlich, wie oft das Herz erwähnt wird. Das Berührtwerden von Gottes Liebe hat aber nicht nur eine Auswirkung auf unseren Umgang mit anderen, sondern das Berührtwerden von seiner Liebe, das hilft mir auch in meiner ganz persönlichen Beziehung zu Gott, in meinem Leben als Christ. Wie ich vorhin schon sagte, es hilft mir zu vertrauen. Und Vertrauen ist so ein wichtiger Aspekt. In einer Welt, in der so viel Misstrauen, so viel Missgunst, so viel Konkurrenzkampf herrscht. Wir brauchen jemanden, dem wir bedingungslos vertrauen können. Sich von Herzen geliebt zu wissen, hilft mir aber auch Ängste abzubauen. Ich muss dann nicht länger abhängig sein. Auch das war etwas, was Johann schon sagte. Sich nicht abhängig machen von der Meinung anderer. Wir sind geliebt von Gott, egal was andere Menschen sagen oder denken. Und wenn ich in dieser Liebe lebe, dann kann ich durch diesen Tag gehen, bin ich ständig auf der Suche nach der Anerkennung von Menschen, nach irgendwelchen Streicheleinheiten, sondern ich weiß, ich bin geliebt. Und dann kann ich mit einer tiefen Freude durch den Alltag gehen, mit einer Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Gott hat uns sein Herz offenbart, ein Herz voller Liebe. Wenn wir uns auf diese Liebe einlassen, wenn wir uns auf das Reden Gottes mit seinem Herzen einlassen, dann sind wir nicht nur reich beschenkt, sondern dann sind wir auch in der Lage, andere reich zu beschenken. In dieser Welt sprechen andere Dinge. Da sprechen die Waffen, da spricht oft die Rücksichtslosigkeit, da spricht der Egoismus, die Ellbogentechnik, manchmal sprechen auch Blumen. Aber Gott spricht mit seinem Herzen. Und er möchte, dass wir Menschen sind, die mit dem Herzen sprechen. Das können wir nur, wenn wir unsere Herzen erfüllen lassen von seiner Liebe. Und das ist möglich, wenn wir unsere Herzen öffnen und ihm Raum geben, in unserem Leben zu wirken, wenn wir diese Vater-Kind-Beziehung leben. Ich habe gestern schon ein Bild gebraucht, ich möchte das noch einmal gebrauchen. Da steht ein Kind vor einer Person, das ist jetzt nur ein Bild, alles in Strichmännchen. Dieses Kind hat ein Herz in der Hand und sagt der erwachsenen Person, die Gott darstellen soll, mehr habe ich nicht. Und die Antwort Gottes ist, mehr will ich nicht. Gott will unsere Herzen. Gott will unsere Herzen, damit er sie füllen kann mit seinem Wesen, damit wir Menschen werden, die mit dem Herzen reden können. Denn nur was von Herzen kommt, kann zu Herzen gehen. Lasst uns Menschen sein, die auf Gottes redendes Herz hören und dann Menschen sein, die mit dem Herzen zu anderen reden.